Ja, schönen guten Morgen. Jetzt von mir an euch alle. Heute hat sich das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen gerundet, so von der Anbetungsstunde schon das Thema, auch jetzt über die Ankündigungen und so weiter. Das Thema von der heutigen Predigt geht um unser Bewusstsein in der Gotteskindschaft, ja, wo den Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hat, zu leben, in diesem Bewusstsein zu leben. Das ist ein Thema, wo mich jetzt schon einige Zeit so begleitet, weil doch in meinem Leben gerade so einige Schwierigkeiten sind und ich denke, dass auch in eurem Leben es Schwierigkeiten gibt und oft tut man sich schwer, mit bestimmten Problemen umzugehen. Ja. Manchmal hat man Probleme, da wo man irgendwo keine Lösung mehr sieht, man hat tausenderlei Widerwärtigkeiten, wo einem begegnen, sei es jetzt an der Arbeit oder in der Familie oder egal wo. Und wir kämpfen da innerlich damit, ja, wie man damit umgehen kann, wie man das lösen kann und so weiter. Und oft ist es so, dass wir da so drum ringen, als wie wenn alles davon abhänge, so wie wenn alles davon abhängen würde, ja, wie wir damit jetzt irgendwie dann umgehen können. Ja, wir tun so, als wären wir auf Gedeih und Verderb, auf unsere eigene Tüchtigkeit angewiesen. Ja. Und manchmal ist es so, dass man misstrauisch Verteidigungslinien aufschütten gegen Menschen, die wir uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind oder wo wir denken, dass sie uns nicht so wohlgesonnen sind. Wir fühlen uns manchmal von allen Seiten bedroht und wundern uns dann, wenn es in unserem eigenen Herzen dann kalt und einsam wird. Und wie schnell neigt sich da unser Herz dann auch so zu Bitterkeit und zu Niedergeschlagenheit? Und ich habe das bei mir ein bisschen so festgestellt, dass ich mich persönlich so jetzt durch bestimmte Probleme da jetzt irgendwo ein Stück weit habe runterziehen lassen. Und habe gedacht, ist das jetzt mein Leben als Christ? Ist das mein Bewusstsein von Gottes Kindschaft? Ja. Wie schnell lassen wir uns vielleicht vom Leistungsdruck, der wo da ist, wo von uns bestimmte Dinge erwartet werden an der Arbeit, entmutigen? Ja. Wie schnell sind wir da am Verzweifeln? Was ich auf jeden Fall für mich festmachen habe dürfen, ist das, dass die Umstände unseres Lebens nicht ein Resultat sinnloser Zufälle sind. Da bin ich völlig überzeugt, dass das, was in meinem Leben abläuft und was in deinem Leben abläuft, nicht ein Resultat ist von irgendwelchen sinnlosen Zufällen, sondern dass das Ganze alles irgendwo ja, seinen Zweck hat, wo Gott vielleicht mit an mir arbeiten möchte, wo Gott mich verändern möchte, wo Gott mir irgendwo was zeigen möchte. Ja, aber wie bringen wir trotz diesen schwierigen Situationen, in denen wir oft sind, unsere bedrängte Seele dann zur Ruhe? Für mich war das eine große Frage, weil mir das immer wieder nachgegangen ist und beschäftigt hat. Vielleicht geht es eben auch euch so, dass euch bestimmte Dinge ständig beschäftigen, wo man gar nicht so irgendwo so richtig zur Ruhe kommt, wo das einem immer wieder in den Sinn kommt. Ja, wie bringt man da sein bedrängtes Herz zum Frieden und wie bringt man das geängstigte Denken da mal zur Ruhe, zum Aufatmen? Ja. Das sind so Fragen, die immer einfach wichtig geworden sind. Ja, es ist leicht, ein Lied auf den Lippen zu haben, wenn gerade alles jetzt irgendwo im Lot ist, ja, wenn sich meine Wogen vielleicht glätten, wenn meine Probleme sich irgendwo dann geben, ja, wenn der Sturm der Widerwärtigkeiten sich legt. Doch wie schnell rattert unser Gedankenkarussell ja, immer wieder in altbekannte Probleme hinein, in Sorgen, wo wir so mit uns tragen. Ja. Und ich habe festgestellt, für mich, die Gedanken, was ins Negative gehen, die sind oft viel länger da, wie die Gedanken, wo ich eigentlich haben sollte. Ja. Da ist so ein Verharren drin irgendwo, ich möchte es nicht gerade Schwelgen nennen, aber irgendwie ist man drin gefangen und ja, ist einfach was, wo uns eben, oder wo mich dann eben stets eben beschäftigt. Gell. Da ist Vergangenes, das uns verletzt hat, da ist Unrecht, das wir erdulden haben müssen. Das sind Überforderungen, die uns vielleicht niederdrücken, Enttäuschungen, ja, mit denen wir fertig werden müssen. Und manchmal hat man so die Sicht, dass irgendwo gar niemand da ist, der man so richtig helfen kann. Ja, ja, das Ganze hat mich jetzt zu einem Psalm geführt, Psalm 42, wo wir jetzt ein paar Verse davon anschauen möchten. Ich möchte mal mit Vers 6 und Vers 7 beginnen. Das ist jetzt zwar zwischendrin, komme dann nachher dann auch wieder zurück zum Anfang, aber in Psalm 42, Vers 6 heißt es: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Mein Gott, aufgelöst ist in mir meine Seele. Und dann geht es weiter. Ja, das ist so die Situation, wo wir vielleicht manchmal so haben, wo man innere Unruhe hat, wo man einfach, ja, irgendwie mit den ganzen Schwierigkeiten, wo man im Leben irgendwo so mit sich trägt, irgendwie nicht so klarkommt. Aufgelöst ist meine Seele, ja. Was stöhnst du in mir, heißt es in Vers 6. Und dann heißt es eben noch: Harre auf Gott. Und das ist das, was dieser Psalm einfach dann auch rüberbringen möchte. Dieses Harren auf Gott, dieses Verlangen nach Gott, diese Sehnsucht, ja, in Gott einfach da dann zur Ruhe zu kommen. Und da möchte ich einfach mal die anderen Verse jetzt einmal am Anfang nur lesen, ab Vers 2. Und da heißt es: Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt: Wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele. Wie ich einherzog in der Schar, sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes ein feierlicher Aufzug. Und dann: Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Ja, viele Dinge in unserem Leben werden wir jetzt irgendwo eben nicht lösen können, das muss uns auch ganz bewusst sein. Ja, aber was dieser Psalmist einfach ganz schön rüberbringt, ist: Er ist derjenige, der sich da an Gott festhält. Ja. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Eine Hirschkuh, die durstig ist, die was zum Trinken braucht, die sucht dringend nach Wasser. Ja. Und die Frage ist immer: Wo suchen wir? In unseren Problemen, wo wir haben? Wie versuchen wir, unsere Probleme zu lösen? Ja? Wie gehen wir unsere Probleme an? Und der Psalmist, der schreibt es ganz schön: So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Er geht mit seinen Problemen zu Gott, ja? sucht dort seine Hilfe und sucht dort eben Ruhe zu bekommen, eben für seine Seele. Für mich war dann auch eine Frage: Habe ich eigentlich einen Grund dafür, praktisch jetzt irgendwo so ein sorgenvolles Gesicht zu tragen? Gibt es einen Grund, praktisch jetzt irgendwo vielleicht auch mal am Leben zum Verzweifeln? Das war jetzt persönlich jetzt bei mir das nicht so. Ja. Aber manchmal ist es so, gell? Gibt es da einen Grund dafür? Oder haben wir als Kind Gottes ein Recht darauf, uns an den Dingen aufzureiben, die wir sowieso nicht ändern können? Wie gesagt, die Gedanken, die gehen oft irgendwo Wege, die wo wir selber dann vielleicht eigentlich gar nicht haben wollen, aber wo mit uns dann irgendwo Wege hingehen, die wo nicht gut sind für uns. Ja, das ist eine berechtigte Frage einfach. Wo bleibt dann meine Freude im Herrn? Ja? Wo ist der fraue Glaubensblick, der frohe Glaubensblick? Ja? Sind mir nicht die ganzen Verheißungen, wo in der Bibel so drin stehen, jetzt irgendwo so bewusst, dass sie, was mir Gott so alles zugesagt hat, gell, steht mir das nicht vor Augen. Und da, gerade in solchen Zeiten eben, gilt uns dann eine Ermahnung aus dem Psalm 62. Psalm 62 heißt es dann in Vers 2. Denn David schreibt, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Und dann in Vers 6, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Ja. Er hat jetzt hier zwei Dinge beschrieben, ja, worauf er vertraut. Einmal, er vertraut nur auf Gott, ja, nur auf Gott. Und da ist es, von ihm kommt meine Hilfe. Und dann in Vers 6, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Also, David hat sich da ganz genau ausgerichtet. Gell. Er hat sich ausgerichtet auf Gott. Er hat genau gewusst, woanders wird er jetzt nicht Hilfe bekommen. Er wird sie auch nicht erfahren. Gell. Und er sagt hier nur auf Gott, vertraut still meine Seele. Manchmal ist es eine Sache, oder eigentlich oft ist es eine Sache, wo nicht von heute auf morgen gelöst ist. Ja, viele Probleme in unserem Leben lösen wir auch nicht von heute auf morgen und werden auch nicht von heute auf morgen gelöst. Und David ist jemand, der wo einfach da drin verharrt, der wartet drauf, gell? Er vertraut still, dass Gott ihm da einfach zur Hilfe kommt und eben er vertraut darauf, dass er auch in ihm praktisch die, oder er gibt ihm diese Hoffnung, gell? Von ihm kommt die Hoffnung. Und in diesen Zeiten, in denen wir in Schwierigkeiten sind, da wird unser Fundament des Lebens geprüft. Ja. Fundament wird dann geprüft, wenn es Sturm gibt. Gell. Die Bibel kennen wir das schöne Bild, gell, wenn der Sturm kommt, der wo sein Haus auf Sand baut, gell, und der eine hat es auf den Felsen gebaut, das Haus auf dem Felsen, das bleibt stehen. Bei uns in der Firma, da gibt es extra Statiker, die für uns die Tragwerksplanung so machen, also die Fassaden, wo wir herstellen. Und wir als Konstrukteure haben viel mit denen zu tun, weil sie ja die Sachen dann auch nachrechnen müssen, was wir konstruieren, ob das auch statisch hält und so weiter. Und da gibt es dann oft Diskussionen, wo wir als Konstrukteure meinen, ja, das hält doch. Das tut doch nicht zueinander, weil Statik ist jetzt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, dass man das ganz hundertprozentig sagen kann, so und so ist es. Da gibt es also auch Möglichkeiten, das so zu berechnen und so weiter. Und eine Antwort, wo ich immer wieder dann kriege, es kommt einmal vielleicht in 100 Jahren ein richtiger Sturm. Und dann muss das Ding immer noch stehen. Ja. Und so ist es auch. Wir brauchen ein Fundament, auf dem wir feststehen können, wo unser Leben auch in Schwierigkeiten danach trägt. Und da ist es ganz wichtig, eben dieses Fundament in Jesus Christus zu suchen, um darauf auch fest gegründet zu bleiben, eben bei solchen Stürmen. Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, praktisch jetzt auf das wir gründen können, wo man versucht, seine Probleme zu lösen. In der Welt, da wird das vielleicht mit Alkohol versucht zu lösen, das Problem mit Drogen, ja, mit sonstigen, wo man einfach hofft, jetzt irgendwo Probleme loszuwerden, wo man wenigstens mal verdrängen möchte oder so für eine Zeit lang, weil lösen kann man sich damit eh nicht. Ja. Und so sind auch wir immer wieder in Problemen drin, wo wir persönlich, da muss man sich mal auch persönlich hinterfragen, auf andere Art und Weise jetzt irgendwo versuchen, Probleme zu lösen. So habe ich dann für mich dann auch gemacht, ja, dann, wo man einfach dann ja, verdrängt oder einfach beiseite schiebt und irgendwo sich nicht damit befassen möchte. Und aber ich denke, man soll sich sehr wohl bestimmten Problemen stellen und in dem Bewusstsein stellen, dass derjenige, wo Jesus Christus als Herrn und Heiler angenommen hat, einen himmlischen, einen Gott hat, einen Vater hat im Himmel, der sich gerne dieser Dinge annimmt. Und bin ich dann derjenige, wo mit diesen Problemen dann wirklich, so wie es der Psalm Misch das beschreibt, zu ihm komme? Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Ja? Oder wo gehe ich hin damit? Ich denke, wir sollen uns sehr wohl bewusst sein, ja, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Und diese herrliche Tatsache, das sollte eigentlich wie ein Triumphbogen so über unserem Leben stehen, wo das unser Leben dann auch kennzeichnet. Gell? Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dann dürfen wir auch wissen, dass wir keinem Zufall ausgeliefert sind und dass Gott stets irgendwo seinen Plan hat für mein Leben und sich stets dabei ist in meinem Leben und dass er derjenige ist, der wo einfach da meinem Leben auch durch bestimmte Dinge oder durch bestimmte Dinge in meinem Leben einfach mir auch was lehren will, mir was zeigen will, mir was beibringen will. Ja. Und wenn es dazu dient, in einer tiefen Stille auf ihn zu harren und auf ihn zu vertrauen, dass er das Ganze regelt. Ja. Im Epheserbrief heißt es in Kapitel 2, Vers 18, ich lese das kurz vor. Denn durch ihn haben wir beide, also da geht es um Juden und Nationen, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Als Gottes Hausgenosse bezeichnet hier jetzt da Paulus praktisch jetzt die Gläubigen. Und das ist was ganz Besonderes. Du bist mit Gott in engster Gemeinschaft. Ja? In engster Gemeinschaft bist du mit Gott Gottes Hausgenosse. Wenn wir uns jeden Augenblick dieses Schatzes jetzt bewusst wären, dann wird es in meinem, vielleicht auch in deinem Leben, zu bestimmten Situationen einfach anders ausschauen. Ja? Warum überhören wir so schnell die zarten Töne, die leise Stimme des Geistes Gottes in unserem Herzen? Ja? Warum sind unsere Ohren oft so verschlossen? Wie oft hat seine liebe Stimme uns auf herrlichen Tatsachen jetzt irgendwo aufmerksam gemacht, dass unsere Sorgen völlig umsonst sind? Und wie oft hat unser Geist Gottes liebevoll und tröstend jetzt irgendwo zugeflüstert, du bist nicht verlassen, ja, auch wenn man sich manchmal so fühlt. Ja, dein Vater im Himmel ist bei dir. Überlass ihm dein sorgenvolles Herz. Ja. Es gibt eine Geschichte über einen Straßenkehrer, der in seinem Beruf, in seinem bescheidenen Beruf, so weit aufging. Der hat sich einen ganz besonders guten Besen gekauft und hat da die Straße gekehrt und so weiter. Und es hätte ihm ganz viel ausgemacht, wenn irgendjemand ihm seinen Besen gestohlen hätte. Weil das war sein Instrument, mit dem er gearbeitet hat und er hat damit seine Arbeit gerne auch verrichtet, war ein bescheidener Mensch. Eines Tages, als er so unterwegs ist, als Straßenkehrer, da klopft ihm jemand auf die Schulter und stellt sich vor, er ist ein Notar. Und der Notar, der sagt zu ihm, sind Sie der Sohn von dem und dem, der wo dort und dort wohnt? Ja, das bin ich. Und ist derjenige da Ihr Bruder, der in der und der Stadt wohnt? Ja, sagt er, das bin ich. Ja, da möchte ich Sie beglückwünschen. Sie bekommen jährlich ein Einkommen von 200.000 Euro und das ist Ihr Vermögen, das Sie jetzt geerbt haben. Ja. Und der Straßenkehrer, war natürlich völlig perplex und überrascht. Und es heißt, dass er danach seinen Besen für immer in die Ecke gestellt hat, obwohl er ihn geliebt hat, obwohl er das gern gemacht hat. Und er hat diesen Besen nie mehr berührt. Wir sind als geliebte Gotteskinder auch von Gott berührt worden. Ja. Und ich denke, wir dürfen von diesem fürstlichen Besitz, wo er uns gegeben hat, Gottes Kinder zu sein, dürfen wir Gebrauch machen. Ja. Wir dürfen unser altes Leben praktisch jetzt zur Seite stellen und dürfen dieses neue Leben, wo wir in Jesus Christus erhalten haben, aufgreifen. Wir dürfen die armseligen und nichtigen Dinge dieser Welt beiseite tun. Ja. Und wir dürfen mit Freuden einfach bezeugen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und da heißt es, mag wer da will, nach zeitlichen Dingen trachten und von der Welt mit ihren Attraktionen in den Bann gezogen werden, ich habe ein großes Erbe in Aussicht und will mich hier schon über den himmlischen Reichtum freuen. Ja, das sagt jemand, der dieses Erbe in Jesus Christus angetreten hat. Ja. Mag wer da will nach zeitlichen Dingen trachten und von der Welt und ihren Attraktionen in den Bann gezogen werden, ich habe ein großes Erbe in Aussicht und will mich hier schon über den himmlischen Reichtum freuen. Ja, er sieht dieses Erbe, wo er hier schon erhalten hat und möchte entsprechend dann eben in dieser Freude dann auch leben. Römer 8, Vers 18 heißt es, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, überlass Gott daher dein Geschäft, deine Existenz, deine Gesundheit, deine Arbeit, deine Familie. Ja, ob unsere Wege deshalb vielleicht manchmal so wenig zielgerade verlaufen, weil wir den Zugang zum Vater vernachlässigen, und ob wir deshalb in unserem Leben vielleicht oft so schwierige, schmerzliche Umwege machen müssen, damit Gott uns ans Ziel bringt, ob wir deshalb vielleicht an geistlichen Rückenschmerzen leiden, weil wir uns an Lasten heranwagen, die gar nicht für uns bestimmt sind. Oft denkt man bei solchen Dingen immer, das betrifft andere. Ja. Aber wir sind da selber oft diejenigen, wo nicht so laufen, wie Gott das eigentlich vorstellt, sich vorstellt. Ja. Und immer wieder selber da eigene Wege geht, wo man bockig ist, wo man irgendwie Dinge im Kopf hat und das einfach dann so durchzieht. Aber wo dann Gott im Himmel doch trotzdem bei uns ist und uns korrigiert und uns aufzeigt, dass er der Vater ist und wir als Kinder eigentlich nach dem Willen seines Vaters eigentlich immer wieder uns ausrichten sollen. Ja, wie einfach wäre es in unserem Leben, wenn wir das immer tun würden. Wie erholsam, wie entspannend, wie froh und glücklich könnte man sein, wenn man einfach dieses Geschenk genießen würde, wo Gott uns da gibt. Ja, vor allem im Psalm 62 habe ich zwei Verse vorgelesen, möchte da jetzt nochmal ein bisschen weiterfahren. Und da heißt es ab Vers, oder ich lese mal nochmal ab Vers 2. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle, wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen, sie finden Gefallen an der Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Innern fluchen sie. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Zuflucht. Ja, es geht dann noch weiter. Gott ist unsere Zuflucht. Im Alten Testament, da gibt es Zufluchtsstätte. Ja, für die Israeliten hat es damals Zufluchtsstätte gegeben. Auf der einen Seite vom Jordan, drei auf der anderen Seite vom Jordan. Und diese Zufluchtsstätte, die sind haben sie extra machen sollen, damit, wenn jemand einen anderen unabsichtlich jetzt tötet, unabsichtlich, also aus Versehen, dass er in diese Zufluchtsstadt gehen kann. Weil damals war es oft so, dass aus der Familie dann, wenn jemand das mitbekommen hat, dass jemand ermordet hat, dann dasselbe dann eben an dem verzogen hat. Das heißt, derjenige, wo jetzt unabsichtlich jetzt jemand getötet hat, der musste sich in Sicherheit bringen. Er ist dann in diese Zufluchtsstadt gegangen und hat dort eben sein Leben verbringen dürfen. Er hat draußen nicht rausgehen dürfen, er hat dort bleiben müssen, aber war dann dort eben in Sicherheit. Und da heißt es in einem Vers davon, in 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 3, du sollst dir den Weg dahin instand halten, also zu dieser Zufluchtsstadt, und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gegeben hat, in drei Teile teilen. Und es soll dazu geschehen, dass jeder Totschläger dahin fliehen kann. Um was es mir geht, du sollst dir den Weg dahin instand halten. Haben wir unseren Weg zu Gott instand gehalten, zu unserem Zufluchtsort? Ja. Ist da wirklich immer so diese Beziehung da, ungetrübte Beziehung, sodass wir da jederzeit hingehen können? Ja, wir sollen den Weg instand halten. Wir sollen den Weg pflegen oder danach schauen, ja, dass dieser Weg in Ordnung ist. Ja. Wie oft ist es doch nicht so? Ja? Wie oft sind teuflische Gedanken in mir, wo negative Gedanken in mir hochkommen aufgrund bestimmten Dingen und diese negativen Gedanken dann einfach mich vor der Zeit dann irgendwo total beschäftigen und mich total dann irgendwo freinahmen. Da gilt es dann einfach, da rechtzeitig dann immer wieder sich dessen bewusst zu werden, und wenn man das merkt, dass man dann mit diesen Dingen dann einfach zu Gott kommt. Ja. Er ist meine Zuflucht. Ich lese ein paar Verse einfach vor. Es sind jetzt in verschiedenen Psalmen drin, wo es einfach um diese Zuflucht geht. In Psalm 91, Vers 2: Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. In Psalm 91, Vers 9: Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. In Psalm 141, Vers 8: Doch auf dich, Herr, mein Herr, sind meine Augen gerichtet. Bei dir suche ich Zuflucht. Gib meine Seele nicht preis. Psalm 142, Vers 5: Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Dann Vers drauf: Zu dir habe ich um Hilfe geschrien. Herr, ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Und Psalm 143, Vers 9: Rette mich, Herr, von meinen Feinden. zu dir nehme ich meine Zuflucht. Und nochmal im Vers drauf, im Psalm drauf, 144, Vers 2. Meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich mich barge, der mir Völker unterwirft. Ja, wir sollen beim Herrn unsere Zuflucht nehmen. Und es ist leider immer wieder so, dass uns, wenn uns was bewegt, diese Gedanken, diese teuflischen Gedanken sich dazwischen drängen und uns davon abhalten wollen. Unsere Gedanken gefangen nehmen wollen und eben vom Herrn wegbringen lassen möchten. Im Epheserbrief ist dazu sind ein paar Verse geschrieben, die Gott uns einfach mitgibt, wie wir damit umgehen sollen, wenn die Gedanken uns immer wieder auch einfangen. Und da heißt es in Epheser 4, ab Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Sündet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und dann, und gebt, in Vers 27 ist, dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Ich habe jetzt die Verse drumherum jetzt deshalb gelesen, weil dort ein wichtiges Prinzip drinnen ist. Wenn man mit Dingen jetzt irgendwo umgehen muss, hier stehen jetzt verschiedene Dinge, die man ablegen soll. Lüge ablegen, ja, zürnen und aber dabei nicht sündigen. Wer stiehlt, der soll nicht mehr stehlen. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Aber es geht hier jetzt nicht nur um Anweisungen, was man nicht tun soll, sondern Gott sagt, dass man das Schlechte durch Gutes ersetzen soll. Ja. Die Lüge soll man ersetzen durch Wahrheit. Den Diebstahl soll man ersetzen durch Gutes tun, indem dass man Bedürftigen hilft. Und schlechte Worte soll man ersetzen durch erbauende Worte. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, um dem Teufel keinen Raum in unseren Gedanken zu geben. Indem dass man jetzt Schlechtes nicht bloß meidet oder aufhört oder lässt, sondern dass man das Ganze eben ersetzt durch gute Dinge, ja, durch wahrhaftige Dinge, durch Dinge, die einfach Gott von uns haben möchte und mit denen er uns dann eben auch einen Schutz gibt. Wenn wir gute Dinge tun, dann ist das ein Schutz für uns, ja, dann hat das, haben schlechte Dinge weit weniger Möglichkeiten, Einfluss auf uns zu nehmen. Wenn wir im Praktizieren von guten Dingen sind, hat das Schlechte weit weniger Möglichkeiten, auf uns Einfluss zu nehmen. Ja, wie anders würden wir uns begegnen, wenn diese göttlichen Wahrheiten unser Bewusstsein bestimmen würde? Ja, würden wir dann nicht viel aufmerksamer auf Gottes Wort hören? Manchmal ist es so, mir geht es dann so, wenn irgendwelche Probleme im Kopf sind, ich lese in der Bibel, auf einmal ist mein Gedanke da bei dem Problem, wo ich habe. Ja, aber wenn mir diese Wahrheit vor Augen stehen würde, dass ich ein Gotteskind bin und dass er über allem steht, dann müsste das nicht so sein. Wie viel freudiger würden wir danken, wenn wir das im Bewusstsein hätten? Wie bewegter würden wir beten und vielleicht würdevoller Arm beten? Wie viel geheiligter würden wir predigen? Wie viel liebevoller singen? Wie viel kindlicher glauben? Ja, wie herzlicher würden wir einander vergeben? Und wie leichter würden wir unserem Ego die Federn ausreißen, ja, wie, wo wir uns vielleicht damit darstellen wollen? Wie fleißig würden wir dienen? und wie sehnsuchtsvoller würden wir unseren Herrn aus dem Himmel erwarten. Ja. Wenn uns dieser Gedanke der Gotteskindschaft und das, dem allem, was damit verbunden ist, viel klarer vor Augen hätten. Ja. Der Teufel, der will uns eben abziehen. Und das gelingt ihm leider immer wieder. Und von dem her sind wir einmal aufgefordert, ja, da uns immer wieder dann auch zum Herrn zu wenden, ihm da zu ihm kommen, zu ihm zu kommen mit unseren Problemen, ja, und auch ihm das zu sagen, wo unser Unglaube uns einfach da dann einfach gedanklich dann auch abzieht, ja, wo unsere Eigenwille uns abzieht, ja, wo wir Trübsal blasen, wo wir schwarz malen in bestimmten Dingen, ja, wo wir durch Sorgen und Selbstmitleid falsche Wege gehen. Ja. Und da ist es einfach gut, einfach rechtzeitig dann sich das bewusst zu werden und zum Herrn Jesus zu kommen. Wir sind Kinder Gottes, für jeden, der wo das persönlich im Leben angenommen hat. Ja. Und dessen darf man sich bewusst sein und soll man sich bewusst sein und in diesen herrlichen Stand, in den er uns hineinversetzt hat, dürfen wir leben und in dem dürfen wir auch vorangehen und ihm zur Ehre dann auch, ja, unser Leben dann für ihn dann auch einsetzen. Amen.